Ich möchte lesen Apostelgeschichte 17, Vers 26 und 27, das Wort, das wir neulich schon gehört haben. Und er hat aus einem Blute jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten. Und dazu 1. Mose 10, die ersten Verse. Und dies sind die Geschlechter der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Es wurden ihnen Söhne geboren nach der Flut, die Söhne Japhets, Gomer und Magog und Madai und Javan und Tubal und Mesech und Tiras. Und die Söhne Gomers, Askenas und Riphat und Togarma. Bis hierhin, wir wollen beten. Treuer Vater, du hast auch uns in den Kampf des Glaubens hineingestellt. Und es ist ein schöner Kampf, ein guter Kampf. Und doch haben viele von uns Wunden davon getragen, haben Narben, die kaum verheilt sind. Viele sind müde geworden, sind vielleicht innerlich solche, die resignieren. Lass uns neu Tritt fassen in dieser Stunde. Gib uns die Gnade des Geistes, dass wir deine Waffenrüstung anziehen, sodass wir bestehen können an dem bösen Tage und an den vielen bösen Tagen unseres Lebens. Herr, sei in unserer Mitte. Heilige uns durch deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen.
Amen. Ja, guten Abend, liebe Brüder. Nun bin ich dran mit einem eigenartigen Thema oder vielleicht besser gesagt einer eigenartigen Überschrift. Ich habe nur hingeschrieben oder hinschreiben lassen, Aschkenas. Selbstverständlich verbirgt sich hinter Aschkenas etwas, das stimmt. Es ist heute Abend, wie wenn man einen Wechsel gezogen hat, vor einigen Monaten, und gesagt hat, ja, heute Abend Aschkenas. Und wenn man dann den Wechsel einlösen muss, dann braucht man das Geld dafür. So geht es einem, wenn man ein bisschen ins Schwitzen kommt und dann sagt, ob nun das Thema heute Abend auch ankommt. Ich bin der Meinung, das Thema ist dran. Denn es ist ein hochaktuelles Thema, über das ich sprechen möchte. Und ich habe es auch schon einmal vor einem Jahr irgendwo gehalten, sozusagen eine Generalprobe abgelegt. Trotzdem erfordert es Mut, es nun auch hier zu halten. Und ich danke all den Brüdern, die mir Mut gemacht haben. Wenn wir nun über Aschkenas sprechen, dann sprechen wir über den Vorvater eines ganz bestimmten Volkes. Und Sie haben ja in der Lesung gehört, Japhet zeugte Gomer, Gomer zeugte Aschkenas. Und die Völker kulminieren in ihrer Art, wie sie sind, vor allem in der Endzeit. Und dort geht es vor allem um ihr Verhalten gegenüber Israel. Und so ist es nun auch heute Abend mit Aschkenas. Es ist also ein endzeitliches Thema. Nun weiß ich, und das muss ich auch vorausschicken, dass ich mit dem, was ich heute Abend sagen werde, Brüder berühren werde, tangieren werde, die sich schon irgendwo festgelegt haben. Sie möchte ich jetzt einfach um Verständnis bitten. Es gibt einfach im Endzeitgeschehen so viele Dinge unter einen Hut zu bringen, so viele Fragen, dass man vielleicht froh sein kann, wenn man einmal die eine oder andere Sicht hört. Und man muss sich dann selber ein Gesamtbild bilden. Wenn es mir nun heute Abend gelingen würde, in unserer vielleicht da und dort festgefahrenen Endzeit Theologie neues Leben hineinzubringen, dann hätte sich die Mühe schon gelohnt. Ich darf das vielleicht auch auf der Brüderkonferenz sagen. Einer der Hintergründe für dieses Thema, es musste mir zuletzt natürlich von oben geschenkt werden, das ist mir ganz klar, ist die Tatsache, dass wir ziemlich aussagelos waren zu dem, was geschehen ist, als der Kommunismus vor einigen Jahren zusammenbrach, oder man kann ja gar nicht sagen zusammenbrach, als sich der eiserne Vorhang öffnete. Meines Erachtens gibt es in der Endzeitprophetie einen Faktor, der wenig beachtet wird, eine offene Frage in unseren Betrachtungen. Wir sprechen von Israel, von Welteinheit, von Hure, von Babylon, von Weib und dergleichen Dinge mehr. Und wir sprechen auf der anderen Seite vom Antichristen und seiner Feindschaft gegen die Hure, gegen das Weib. Eine ungeklärte Kombination in meinen Augen. Wer bestimmte nun die Weltmeinung? Der Antichrist, das Weib. Und wenn hier Feindschaft ist, wie gibt es dann eine Welteinheit? Und wenn sie es gibt, wann ist sie dann? Wenn in Offenbarung 6, Vers 4 der Friede von der Erde genommen wird, wie kann es dann Welteinheit geben? Ich kann nicht alle Fragen beantworten, aber ich kann Fragen machen. Und dann möchte ich noch etwas dazu sagen, und das ist eine Fragestellung auch für heute Abend. Wenn es einen Antichristen gibt, wo wohnt er dann? Welches ist seine Stadt, von der aus er operiert? Das ist niemals Jerusalem. Das ist niemals Babylon. Also wo dann? Und wenn sein Reich verfinstert wird nach Offenbarung 16, Vers 10, wo ist dann dieses Reich? Und wenn die fünfte Schale auf den Thron, wieder Offenbarung 16, Vers 10, des Tieres ausgegossen wird, dann hat der Antichrist auch einen Thron. Nochmals, wo wird dieser sein? Und über diese offenen Fragen möchte ich heute Abend auch sprechen. Man sagte mir beim ersten Mal, der Vortrag sei schwer. Ich glaube es nicht. Lesen Sie die Kapitel, die ich Ihnen nenne, und dann ist er gar nicht mehr so schwer. Ich weiß, leider fehlt uns Winnie Schumacher, dann wären wir schon längst motiviert und mit den Themen bestens vertraut. Aber ich bemühe mich, die Menge des Stoffes so gut wie möglich vorzutragen. Ich brauche meine Zeit, das möchte ich Ihnen auch sagen, denn es ist eine ganze Menge Stoff. Es ist vielleicht mehr ein Referat als ein Vortrag.
Jetzt hast du in der höchsten Spannung. Uns.
Da wollt ihr euch auch hinhaben. Es ist aktuelles prophetisches Wort. Nur ist hier die Lüftung nicht an, Manfred. Oh, jetzt entschuldigt. Jetzt bitte. Danke.
Ich habe es inzwischen gemacht, soll das Wort.
So, und nun die Frage, was hat das alles mit Aschkenas zu tun? Und das wollen wir jetzt untersuchen. Noah hatte drei Söhne. Und diese drei Söhne sind die Vorväter der ganzen Erdbevölkerung, die nach der Flut aus der Arche ging. Und da heißt es von Sem, er zeugte Arpachshad, dann Heber, Peleg und wie sie alle heißen, Tara, Abraham, Israel. Und dann heißt es in 2. Mose 4, Vers 22, Israel ist mein erstgeborener Sohn und in Israel ist das Herrschergeschlecht und wieder Juda. Damit haben wir eine Linie im Sem bei Sem, von Sem über Israel zu Juda. Der zweite Sohn ist Ham. Ham zeugte Kusch und Mitzrayim, das ist Ägypten, und Put und Kanaan. Kusch ist der Erstgeborene und damit der Hauptstamm in der kuschitischen Linie. Die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, das ist die berühmte Septuaginta, bezeichnet Äthiopien als Kusch und meint damit die Schwarzen, die Neger, die Mohren. Und das deckt sich mit Jeremia 13, Vers 23. Kann auch ein Kuschit, dort steht ein Mohr, seine Haut wandeln. Aber ich bin der Meinung, Kusch hat eine viel, viel größere Nachkommenschaft. Vielleicht all die vielen farbigen Völker, die es weltweit gibt. Wie dem auch sei, Kusch trägt die hamitische Erstgeborenenlinie, ist damit der Hauptsohn. Und dann gibt es noch einen Nachkommen Kuschs, und den möchte ich Ihnen nachher sagen. Das ist der wichtigste. Und jetzt gehen wir zu Gomer, zu Jafet. Jafet zeugte Gomer und Magog und Tubal und Meschech und Javan und Tiras und Madai, wie wir schon gehört haben. Gomer ist der Erstgeborene. Und Gomer hat wieder einen Sohn, und das ist der berühmte Aschkenas, über den ich reden will heute Abend. So geht also die Trägerlinie des Jafet über Jafet, Gomer, Aschkenas. Nun gibt es bei den Juden eine hochinteressante Sache. Im 11. Jahrhundert, also zwischen 1000 und 1100, taucht im Judentum urplötzlich die Meinung auf, Aschkenas ist Deutschland. Und dass Gomer die Germanen sind, das ist eine alte Geschichte. Das geht schon immer durch die Theologie der Juden hindurch und auch durch unsere christliche Theologie. Und deshalb werden die deutschen Juden als die askenasischen Juden bezeichnet. Und das sind alle Juden in Deutschland, die sprechen Jiddisch so nebenher noch, sind alle Juden in Deutschland, Russland, Polen, Italien teilweise, Frankreich und im skandinavischen Raum, während die südlichen Juden die sephardischen Juden sind. Und ich bin der Überzeugung, dass diese Meinung richtig ist. Nun sind wir schon etwas griffig geworden, weil wir mit Gomer die Germanen definiert haben und unter Aschkenas Deutschland verstehen wollen. So lautet das Thema eigentlich Deutschland in der Endzeit. Und nun lesen wir die Geschichte mit Jafets Söhnen noch einmal. Jafet zeugte Magog, und das ist nach unserer Brüderauffassung schon immer Russland gewesen. Und Tubal, das ist Tobolsk, das asiatische Russland. Und Meschech, da sehen wir Moskau darin, das ist das westliche Russland. Man kann in diesen drei Söhnen, Magog, Tubal und Meschech, diesen ganzen slawischen Bevölkerungsteil sehen. Javan ist Griechenland. Heute noch, wenn man in Israel Javan sagt, meint man Griechenland. Tiras weiß ich nicht, was das ist. Es könnten vielleicht die Turkvölker sein. Madai ist Medien. Heute wieder hochaktuell im Iran. Und wie gesagt, Gomer, dann die Germanen.
Darf ich mal vorlesen, was da steht bei mir?
Ja.
Lieber Tiras, nach allem meinen Vorfahren der Parisier, allerdings der Tyrsener, ein Volk, das die Küsten des Ägäischen Meeres besiegt.
Ägäisches Meer sind wir gegenüber von Griechenland, sind wir am Peloponnes, sind wir an der Türkei. Ja. So, und jeder dieser wichtigsten Nachkommen Sems hat im Hintergrund auch eine Stadt und ein Land. Sem, die Trägerlinie, Israel mit Juda und Jerusalem. Ham, Kusch. Welche Stadt ist das? Und nun lese ich es Ihnen vor, was ich vorhin verschwiegen habe. 1. Mose 10, Vers 8. Und Kusch zeugte Nimrod. Der fing an, ein Gewaltiger zu sein auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Reiches war Babel und Erek und Akkad und Kalne im Lande Sinjar. Also, dieser wichtige Nachkomme Nimrod und damit die Hauptträgerlinie Kuschs hat eine Stadt Babel und ein Land Sinjar. Die wichtigste Stadt der Hamiten ist Babylon. Damit haben wir Sem, Israel, Jerusalem und damit haben wir Ham, Kusch, Babylon. Wo aber bleibt Jafet? Welche Stadt, welches Land, ich frage es nochmal, Italien mit Rom oder Amerika mit New York oder England mit London, so ganz aktuell, wir haben ja von den Germanen gesprochen. Bevor ich daran weitermache, möchte ich noch eine Übersetzung zu dem Namen Aschkenas geben, Die erste, am Schluss bringe ich sie noch deutlicher. Es ist furchtbar schwer, dieses Wort zu deuten. Heinz Schumacher bezeichnet diesen Namen mit Zeichen. Da wurde ein Buchstabentausch vorgenommen, am Schluss, das Sein wurde geändert in Samech, das machen die Juden oft, und dann kann man das als Zeichen bezeichnen, oder mit dem Anfang, Asch, das wäre dann Rot, das wäre dann Mensch, Rot, Feuer, deshalb auch Feuer, Rot. Ich habe bei Franz Delitzsch einen Hinweis gefunden, den ich nachher noch erklären werde, und daraus ergibt sich eine Übersetzung, und die heißt, ein Mann, vor dem man staunend aufspringt. Ein Mann, vor dem man staunend aufspringt. Oder Feuer, vor dem man staunend aufspringt. Wenn wir nun das Reich des Aschkenas suchen, vor allem ein endzeitliches Reich, dann müssen wir die Frage, die in diesen Tagen schon mal gestellt worden ist, nach den vier Reichen in der Bibel stellen. Und da wissen wir sehr schnell, wir haben es schon einmal gehört in diesen Tagen, es gibt zwei Stellen, wo über vier Reiche in besonderer Weise gesprochen wird. Das ist Daniel 2 und ist Daniel 7. Daniel 2 sieht die vier Reiche als Metalle, Gold, Silber, Erz und Eisen. Daniel 7 sieht die vier Reiche als Tiere, Löwe, Bär, Paddel und ein viertes schreckliches Reich. Die beiden Dinge decken sich, sehen es nur von jeweils einer anderen Warte. Und dann noch das dritte vielleicht wäre, was ich schon gesagt habe, Offenbarung 16, Vers 10, das Reich des Tieres wird verfinstert. Dann gibt es auch Stellen über die Herrscher dieses Reiches. Dazu zähle ich zuerst Daniel 8 und 11, die Personen. Dort ist einmal der endzeitliche Herrscher als das kleine Horn bezeichnet und in Daniel 11 als der König des Nordens. Und dann wird diese Person noch einmal besprochen in Offenbarung 13, wo von einem endzeitlichen Herrscher gesprochen wird, dessen Leib der einer Pantherin ist, die Füße wie die eines Bären und das Maul wie das eines Löwen. Dabei ist uns klar, dass uns vor allem das vierte endzeitliche Reich zu interessieren hat. Noch einmal, vier Reiche, einmal metallisch, Gold, Silber, Erz und dann Eisen, die Härte. Dann als Tier, das vierte Reich, das grausame tierische Reich. Dann die Herrscher als kleines Horn und als König des Nordens. Und dann Offenbarung 13, der Machthaber, ein Tier, grausam und furchtbar. Nun lassen Sie mich zum vierten Reich ein paar Dinge sagen und von dort aus entwickeln wir das dann weiter. Der Beginn des vierten Reiches von den Danielschen Visionen her, haben wir auch schon gehört in diesen Tagen, warum? Das ergibt sich zwangsläufig aus dem Bibeltext. Bei genauem Hinsehen war das Rom zur Zeit Jesu niemals das eigentliche endzeitliche Reich. Es war nur ein Vorläufer. Noch deutlicher wird das bei den Herrschern. Das Modell auf den Antichristen, das haben wir auch schon gehört in diesen Tagen, nämlich jener Antiochus Epiphanes IV., war gar kein Römer, sondern ein Syrer, und er regierte längst bevor Rom zum eigentlichen Weltreich wurde, und er regierte gar nicht in Rom. Erst in der Endzeit fallen diese Dinge zusammen, wie sie die Bibel beschreibt. Es gab nach meinem Kenntnisstand im Römischen Reich nur einen einzigen Kaiser, der dem Antiochus Epiphanes IV. Ähnlich kam. Und das war Hadrian, regierte 132 bis 138 und war der Kaiser, der den Bar Kochba-Aufstand 135 nach Christus niederschlug und den Tempelberg als Acker pflügte. Aber dieser eine Kaiser reicht nicht aus, um das römische Reich der damaligen Zeit schon als das eigentlich, die eigentliche Erfüllung des endzeitlichen Reiches zu sehen. Rom hat also den Anfang gemacht. Dieses Reich hat nie mehr aufgehört. Das haben wir auch schon gehört in diesen Tagen. Es hat eine Fortsetzung gefunden. Und damit kommen wir nun unserem Thema immer näher. Im Jahre 476 nach Christus wurde von den germanischen Söldnern dort in Italien, in Rom, ein Führer namens Odoaker, ein Germane, zum König der Söldner ausgerufen. Und er setzt dann gleich den letzten römischen Kaiser ab, das war Romulus Augustulus, und der oströmische Kaiser von Byzanz akzeptierte ihn, anerkannte ihn. Das römische Reich war zu Ende, aber es war nicht tot. Es fand seine Fortsetzung im heiligen römischen Reich deutscher Nation. Auch zu dieser Geschichte ein paar Informationen. Als im Jahre 962 nach Christus oder der Große oder der Erste das erste deutsche Reich gründete, sah er es und sah man es allgemein als die Fortsetzung des römischen Reiches an. Erstmal wird dies 1034 urkundlich erwähnt. Dann gibt es eine Fortsetzung. Heiliges Römisches Reich heißt es seit 1175. Der Zusatz Deutsche Nation, so habe ich nachgelesen, wurde im 15. Jahrhundert beigefügt. Und der nationale Anspruch der Deutschen auf das ganze Imperium kam zum Ausdruck im 17. Jahrhundert. Und so wurde es seit dieser Zeit aufgefasst. Der gesamte Anspruch auf das römische Imperium liegt in der Hand der deutschen Nation. Es endete 1806, aber die Reichsidee war damit noch lange nicht tot. Ich mache hier einen Einschub, eine Sache, die mir aufgefallen ist. Es ist für mich eigenartig, dass die deutsche Reichsgeschichte in ganz groben Zügen die Weltgeschichte der Danielschen vier Tiere oder drei Tiere zunächst einmal durchlaufen muss. Das erste deutsche Reich, da gibt es einen historischen Roman darüber von Gertrud Bäumer, Adelheid, Mutter der Königreiche. Am Ende sagt sie, am Tode, nach dem Tode Otto des Großen, er war wie ein Löwe. Nachdem ich das gelesen habe, habe ich gesagt, könnte das ein Hinweis sein, dass Deutschland diese ganze Reichsgeschichte durchlaufen musste. Und dann habe ich überlegt, das zweite deutsche Reich müsste ein Doppelreich gewesen sein und müsste einem Bären, mit einem Bären vergleichbar sein. Und siehe da, es war ein doppeltes Reich, auf der einen Seite Deutschland, auf der anderen Seite Österreich-Ungarn. Und noch etwas. Zum ersten Mal in der Geschichte hatte Deutschland eine Hauptstadt. Und diese Hauptstadt war Berlin. Berlin, ich sage es jetzt etwas ungeschützt, die Bärenstadt, weil sie im Wappen den Bären hat. Ich bin nicht fertig. Der Gründer der Mark Brandenburg war Albrecht der Bär. Und dieser brandenburgische, dort hat er ins Wappen einen Bären reingemacht, dieser brandenburgische Bär wurde dann der Bär später im Wappen der Stadt Berlin. Der Name Berlin, ich habe da in letzter Zeit mit dem Landesarchiv in Berlin telefoniert und korrespondiert, um mir noch ein paar Informationen zu beschaffen. Kommt wahrscheinlich aus dem Slawischen, wer sich darüber für interessiert. Ich habe hier mir von der Bibliothek in Berlin etwas schicken lassen, wie das alles zustande kam. Dieser Name Berlin kommt sicherlich von einem slawischen Stamm, was Morast heißt, aber niemand weiß es richtig. Es könnte natürlich auch sein, dass es doch von dem Begriff des Bären kommt. Das dritte Deutsche Reich kennen wir alle noch aus der letzten Vergangenheit. Es war gekennzeichnet durch Blitzkriege, Blitzsiege, Blitzkarriere eines Führers. Und ich bin nicht der Erste, der nun hinterfragt und fragt, ob da vielleicht ein Vergleich mit Alexander dem Großen wäre. Und es gibt durchaus auch Stimmen, die Alexander den Großen, jenen, der das dritte Reich nach Daniel 2 und 7 anführte, gibt es also Hinweise, dass man die beiden miteinander vergleichen könnte. Nun, bitte? Problems? Heinrich der Löwe war nie Kaiser. War nie Kaiser. Und nun ist die Frage nach dem vierten Reich. Dieses vierte Reich, wenn Deutschland je der Träger eines vierten endzeitlichen Reiches wäre, dann kann es nicht bei diesen drei Reichen bleiben. Sondern es muss ein viertes Reich geben. Und für mich persönlich war jener 3. Oktober 1990 der Tag der Wiedervereinigung, jener Gründungstag des vierten endzeitlichen Reiches. Das ist etwas, was ich da und dort schon einmal gesagt habe, aber in dieser Öffentlichkeit noch nicht. Das gebe ich zu. Heute ist der 2. Oktober, es passt sehr gut dazu. In wenigen Stunden beginnt sozusagen der Gründungstages. Und es ist noch etwas erstaunlich, wie dieser Termin zustande kam, weiß niemand, man hat ihn als den passendsten ausgewählt, aber sollte es Zufall sein, dass er noch 6 Stunden mit dem Laubhüttenfest zusammenfiel, dem Fest der Nationen. Und dieses Reich wird jetzt schon sichtbar zu einem schlimmen Reich werden, und es ist nicht meine Meinung allein, dass Berlin eine fürchterliche Stadt ist. Das erzählen uns unsere Brüder, das erzählen uns andere. Deutschland war die herrschende Macht des Mittelalters. Diesen verloren gegangenen Herrschaftsanspruch versuchte ein Mann wie Adolf Hitler wieder heraufzuholen und ein Mann wie Kaiser Wilhelm II. Vielleicht versucht es die Finsternis noch einmal über jenes vierte Reich. Wenn all dies Plausibilität haben soll, dann müssen wir eine Zusammenschau finden zwischen Daniel 2 und 7, das heißt von der Rede der vier Reiche, von den Herrschern nach Daniel 8 und 11 und nach Offenbarung 13. Jetzt zu Daniel 8 und 11. Von Daniel 8 und 11 geht das vierte endzeitliche Reich aus. Und ich habe das schon da und dort gesagt, in Bezug auf die Amerikaner bin ich immer noch Mullianer. Ich meine, dass aus der Geschichte von Wider und Ziegenbock einmal jenes endzeitliche vierte Reich herauskommt. Ich weiß, dass heute die Meinung über diese Sache gegenläufig ist. Man verbrüdert sich hier zwischen Amerika und Russland, aber die Dinge können sich über Nacht und schlagartig enden. Erinnern wir uns an jenem 9. November 1989 zwischen 19 Uhr und 24 Uhr, als im DDR-Fernsehen verlesen wurde, die Grenzen öffnen sich, hat sich die Welt völlig geändert. Völlig geändert. Das kann Gott jederzeit wieder tun. Und die Militärmacht funktioniert noch in Russland und in China. Und Arthur Muhl hat ja gedeutet, Amerika auf der einen Seite, Russland und China auf der anderen Seite. Sollte das nicht möglich sein, dass die sich wieder in die Haare kriegen? und dann Amerika doch jenen kurzen Luftangriff macht. Und das hat man uns doch vorgemacht am Golfkrieg. Ein Krieg völlig aus der Luft geführt. Ich bin der Meinung, dass diese Dinge kommen werden, sicherlich sehr bald. Und wenn das geschehen ist, dann wird sich die Welt verändern. Dann werden wir zum ersten Mal Weltfrieden haben, weltweit. Weltweite wirtschaftliche Entwicklung, weltweiter Handel, weltweiter Verkehr und weltweiter Humanismus. Homo, der Mensch, davon kommt Humanismus. Der Mensch steht im Mittelpunkt, dieser wird verherrlicht. Der Mensch kann alles. Und dafür ist Griechenland ein Vorbild für uns. Seine Philosophie, seine Weisheit. Alexander der Große ist der Vorausdarsteller. Die Zeit, das Zeitalter nach Alexander dem Großen bezeichnet man als Hellenismus, wo genau diese Dinge zum ersten Mal gewesen sind. Und in der endzeitlichen Erfüllung wird diesen Hellenismus, diese Weltherrschaft, diese Weltmeinung, diese Weltwirtschaftsentwicklung durch USA getragen werden. Zunächst. Noch etwas. Wenn dann diese Dinge gekommen sind, dann werden die USA die Hure hochbringen. USA bringt die Hure hoch. Die Hure ist das gottlose Geld- und Meinungsjudentum. Wirtschaft und Presse gelangen in ihre Hände, soweit sie es noch nicht haben. Und nun beachten Sie etwas in unseren Tagen und in unserer Zeit. Da spricht man heute von Deregulierung. Das heißt, der Staat nimmt seine Hände und Finger aus der Wirtschaft heraus. Da ist der Subventionsabbau. Da wird privatisiert. Post, Telefon, Eisenbahn werden Aktiengesellschaften. Da steigt die Weltverschuldung. Da sucht man nach ausländischen Investoren. Nicht nur bei uns natürlich. Über Aktien, amerikanisch Shares, über Investitionen, über Bonds, Schuldverschreibungen auf Deutsch, Weltverschuldung hängt damit zusammen, über Wertpapiere und viele andere Dinge mehr, wird die Hure die Dinge in der Hand behalten. Und noch etwas. Babel wird gebaut werden. Vergeistigen wir hier nicht zu viel. Im Golfkrieg erreichten die USA fast Babylon. Noch war die Zeit nicht reif, aber sie wird kommen. Und wenn Babylon gebaut wird, wird auch der Islam, so meine ich, ein schweres Gericht erfahren haben. Und das hat uns schon Willi Schirmacher gesagt. Nach Offenbarung 17 ist Babylon das Weib und die Hure ist das weltweit operierende Judentum. Weib und Hure sind immer Begriffe für Israel. Es ist eine hochinteressante Sache, dass Alexander der Große schon ein Jahr nach seiner Machtergreifung, nachdem er in die Macht kam, in Jerusalem war und mit dem Hohenpriester sprach. Denken Sie an die Beziehungen zwischen USA und Israel, die sind sehr eng. Und im Jahre 324 erhebt Alexander der Große die Stadt Babylon zur Welthauptstadt. Im Jahre 323 vor Christus stirbt Alexander. Was ist nun das Ergebnis beim Tode Alexanders und das Ergebnis, wenn USA, was wir noch sehen werden, in seiner Macht zerbrechen wird? Wir haben Jerusalem mit einem Oberrabbinat oder vielleicht einem hohen Priester schon. Babel entwickelt sich zur Welthauptstadt, zumindest ist das sichtbar. Da ist Weltmacht. Es fehlt nur noch der Antichrist mit seiner Stadt und mit seinem Thron. Wie kommt es nun dazu, dass der Antichrist hochkommt, in ein Reich kommt, auf einen Thron kommt? Dadurch, dass das Horn zerbricht. Jene Weltmacht wird zerbrechen,
in die berühmten vier Diadochen, jene vier nachfolgenden Herrscher nach Alexander dem Großen. Beachten wir, das Horn zerbricht, der Ziegenbock bleibt. Das heißt, es zerbricht die Macht, aber die Ideen, die Philosophie, der Humanismus, das weltweite Handeln, die Idee des Hellenismus bleibt und es bleibt die Idee der Welteinheit. Und die ganze Welteinheit endzeitlich und auch damals war griechisch, war Javan, war ein Sohn des Japhet. Wenn nun das Horn jenes Ziegenbocks zerbricht, dann treten jene vier Männer auf, jene vier Diadochen. Und dann muss man natürlich fragen, werden diese ganzen Diadochenkämpfe noch einmal durchgegangen? Und da hat Arthur Muhl gesagt, die werden in einem Zeitkurzraffer, werden sie durchgezogen. Ich persönlich meine, dass die Diadochenkämpfe ausbleiben, aber überall dort, wo in Daniel 11, 8, 9, 10 und 11 etwas von der letzten Zeit, von der Zeit des Endes steht, dort sind wir wieder in der Endzeit angekommen und gelangt. Ich habe da einen Farbstift genommen und habe alle diese Stellen, Daniel 8 bis 11, braun bei mir, angestrichen und dann findet man sich zurecht über die Dinge, die endzeitlich ausgelegt werden müssen und die anderen, die man beiseite legen kann. Wenn die Macht des Ziegenbockes, und ich wiederhole noch einmal, ich meine damit konkret der USA, zerbrochen ist, dann werden die Karten der Welt neu gemischt. Und dann wird sich sehr schnell jener König des Nordens herausgestalten, der nun zum großen Feind Israels wird. Und ich behaupte noch einmal, jener Antichrist wird seinen Sitz in Deutschland und wird seinen Sitz in Berlin haben. Und er wird die Idee des Hellenismus, wie ich es gesagt habe, weitertragen. Ich muss jetzt noch etwas sagen zu Antiochus Epiphanes dem IV. Als ein Modell auf den Antichristen. Nur so kriegen wir das zusammen. Es ist eine hinreichend bekannte Tatsache, dass dieser Antiochus Epiphanes jenes Vorbild auf den Antichristen war. Neben seinem Machtdrang hatte er noch einen ganz, ganz anderen Beweggrund. Und dieser Beweggrund ist, er wollte die Welt gräzisieren, er wollte die Welt griechisch machen. Auch Judäa. Und da haben sich ihm die Juden gegenübergestellt. In seinem Kampf gegen Israel hat er sich nicht gescheut, den Tempel zu schänden, die Opfer aufhören zu lassen, den Tempelkult zu ändern. Weil er das Judentum seiner Idee unterordnen wollte. Auch der Antichrist wird seine Ideen, seinen Hellenismus, seine Weltidee, dabei wird er vor dem Judentum nicht Halt machen. Er wird es in einen Siebenjahresbund kleiden, aber zum Schluss geht es um die Endlösung der Judenfrage, ein Wort, das wir gut kennen. In Daniel 7 haben wir, wie ich schon sagte, das tierische Reich. Es vereinigt in sich Löwe, Bär, Panda und ein schreckliches viertes Tier. Es hat eiserne Zähne und was übrig bleibt, das zertritt er mit seinen Füßen. In Offenbarung 13 wird, wie gesagt, dieser tierische Herrscher beschrieben. Und ich will Ihnen nun versuchen zu zeigen, dass jener Herrscher auf einen Herrscher in Deutschland passt. Ich habe in meinem ursprünglichen Manuskript sogar stehen, nur auf Deutschland passt. Das wage ich aber nicht, so laut auszusprechen. Der Antichrist hat einen Thron, Offenbarung 16, Vers 10. Es ist der Thron Satans, Offenbarung 13, Vers 2. Und wer einen Thron hat, hat damit auch eine Stadt.
Und dieser Thron Satans wird in der Schrift genannt. Wir haben es auch schon gehört in diesen Tagen. Dieser Thron Satans, von ihm wird in Offenbarung 2, Vers 13 berichtet. Und der stand in Pergamon. Und den hat Kaiser Wilhelm I. nach Berlin transportieren lassen. Und er hat ihn transportieren lassen zur Untermauerung seiner Staatsidee. Wer sich dafür interessiert, möge sich ein Büchlein kaufen, der Pergamonaltar aus dem Fischer Buchverlag. Da stehen einige dieser Dinge drin. Nicht alles, was wir brauchen, steht da drin, aber das meiste steht drin. Der Pergamonaltar, so heißt der Titel, zwischen Bewertung und Verwertbarkeit. Kaiser Wilhelm hat ihn verwertet für seine Staatsidee. Wie wird ihn der Antichrist bewerten und verwerten? Der Hinweis auf den Thron Satans ist für mich zu eindeutig, als dass er unterschlagen werden sollte. Übrigens, die Altaranlage des Pergamon enthielt auch noch ein Tempelchen der Athene, der Stadtgöttin von Athen. Damit sind wir wieder beim Griechentum. Und daneben ist in den Museen dort auch das Ishtar-Tor Nebukadnezars, dort aus Babylon. Welch eine Fülle von widerchristlichen Dingen sammeln sich dort zusammen. Auf dem Thron sitzt man. Das endzeitliche Reich ist gekennzeichnet durch Bärenfüße. Und die Füße jenes endzeitlichen Herrschers in Offenbarung 13 sind Bärenfüße. Jerusalem ist der Schemel seiner Füße. Analog ist, wieder deutlich gesagt, Berlin der Schemel der Füße des kommenden Antichristen. Auf dem Thron sitzt man, habe ich gesagt. Im Sitzbecken vereinigen sich die zwei Füße oder Beine. Und wie heißt es dort im Standbild Nebukadnezars in dem Traum? Zwei Füße mit je 15. Deutschland sitzt ideal zwischen Ostrom und Westrom. Und es war Kaiser Otto I. oder der Große, der gegen den Willen seiner Frau Adelheid partout seinen Sohn mit einer griechischen Prinzessin verheiraten wollte und hat es auch durchgesetzt, das war Theophano von Byzanz, um des römischen Einheitsgedanken willens. Auf dem Stuhl sitzt man, auf dem Thron sitzt man, und dort sind auch die Zeugungsorgane. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, euer Vater ist der Teufel. Eines Tages wird von seinem Thron aus über den Antichristen der Teufel sein dämonisches Gift verspritzen. Und dann gibt der Satan dem Antichristen seine Macht. Offenbarung 13, Vers 2. Solche Dinge sind uns nicht fremd, dass fremde Mächte einem Menschen Macht geben. Adolf Hitler war besessen und man sah es ihm an, jene finstere Macht in ihm. Und er hatte zwei finstere Berater. Das eine war der Tibeter, das sind Dämonen, die zu ihm gekommen sind, das eine war der Segensbringer. In der Endzeit werden diese Dinge viel intensiver sein, nämlich zwischen Satan und dem Antichristen. Und wenn man heute mitbekommt, wie der Dalai Lama, das religiöse Oberhaupt Tibets, salonfähig gemacht wird, dann kann einem das kalte Grausen kommen. Ich muss noch hinzufügen, dass in der endzeitlichen Idee natürlich Deutschland nur ein Mitglied jenes Staatenbundes ist. Aber die Führung hat Antichrist. Von einem solchen Staatenbund hörten wir gestern. Das ist aber nicht das Thema meiner Ausführungen, das möchte ich hinzufügen. Nun müssen wir noch die Frage stellen, bringt unser Volk auch noch irgendwelche andere Voraussetzungen von seiner Art mit, die auf es passen könnten, dass hier der Antichrist beheimatet ist? Da gibt es einige Dinge, die man an unserem Volk entdecken kann, relativ negative. Wir Deutschen kennen die Rolle des gelehrigen Schülers. Wir wollen immer die Besten sein, wollen die Weltmeinung am besten vertreten. Selbst ein Herr Kinkel noch einem Herrn Clinton widerspricht. Die Weltmeinung ist für Deutschland wichtig. Da muss man nur die Zeitung aufschlagen. Und jener Spruch, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, der gilt immer noch. Der kommt immer wieder mehr nach oben. Und dann haben wir noch etwas. Wir sind Vollender, aber nicht Verwandler. Das heißt, wenn im Mittelalter die gotischen Kirchen gebaut wurden, dann haben das immer die Italiener oder irgendwelche Völker angefangen. Aber auf die Spitze haben es immer die Deutschen getrieben. Und die haben schon wieder Renaissance gemacht, da haben immer noch Dome gebaut. Und dann hat wieder ein anderer einen Trend gesetzt, das nennt man Trendsetter, dann sind wir wieder hinten nachgerannt. Wir sind keine Trendsetter, aber wir sind Vollender. Dann gibt es noch etwas. Wir sind abhängig von internationalen Bewegungen und von internationalen Mächten. Soll noch hinzufügen, dass wir dann auch, sollte es Deutschland sein mit dem Antichristen, auch jene Weltidee des Antichristentums auf die Spitze treiben werden. Wir werden am Ende die Welt verwandeln wollen in die endzeitliche Idee hinein. Und jetzt zurück zu dem, dass wir geführt werden. Wir sind abhängig wie kaum ein anderes Volk von anderen Staaten. Kaum ein anderes Volk ist so abhängig von den USA wie Deutschland. Ich wurde gefragt, wie damals die Olympiade in Moskau lief, wo Deutschland und die USA nicht hingingen. Wird Deutschland hingehen? Dann habe ich gesagt, das ist eine ganz einfache Antwort. Wenn Amerika hingeht, gehen wir auch. Wenn Amerika nicht hingeht, gehen wir auch nicht hin. Und so war es dann auch. Wir werden heute geradezu in unsere endzeitliche Rolle hineingedrängt. Es wird von der UNO gefordert, macht doch wieder mit. Übernehmt stärkere Verantwortung in der Welt. Wir, die wir angesehen waren als die großen Kriegshelden. Erst jetzt im Sommer von Clinton und der Vorgänger Bush haben es immer wieder gesagt, Amerika hat Führerschaft, Deutschland hat Führerschaft. Hier hat Bush gesagt, America has leadership, Germany has leadership. Nicht war es dann, dass in diesem Sommer Frankreich sagte, an der Seite Frankreichs, so nebenbei. Warum sind wir eigentlich so ein Magnet für alle Völker? Ein Magnet für alle Völker. Warum wollen die alle zu uns? Ich will die Dinge aufs Ziel, aber auch positiv zeigen. Der Drang, international zu helfen, jener Altruismus, Gegenteil von Egoismus, der liegt in uns. Bis zur Selbstaufgabe. Das werden wir einmal in der Herrlichkeit dann als Aufgabe bekommen, anderen wieder zu helfen. Und dabei werden wir von niemandem geliebt, auch ein deutsches Problem. So, und jetzt ist 6 Minuten verhalten. Jetzt wollte ich Sie fragen, darf ich noch ein bisschen weitermachen?
Ja.
Darf ich noch ein bisschen weitermachen?
Hast du schon gehört, ja?
Danke. Wie läuft das ab? Zeitenfolge. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich nicht aller Meinung treffe. Bisher auch schon. Da könnte ich sagen, machen wir so weiter. Nein, nein, ich möchte schon in einer sauberen Linie bleiben. Meine persönliche Meinung, der Beginn der Endzeit liegt, der eigentlichen Endzeit auf der Erde, liegt in Offenbarung 6, Vers 1, dass ist der Reiter auf dem weißen Pferd. Nach all diesen Geschehnissen im Himmel kommt der Reiter auf dem weißen Pferd. Und das ist der Antichrist im Gewande des Humanismus, im Gewande des großen Glücksbringers. Aber schon Ernst Ferdinand Schröder sagte, ein Gerichtsprozess beginnt erst zu laufen, wenn das Gericht sitzt, wenn es gesetzt hat. Und deshalb werden die Dinge nicht ablaufen, ohne dass die Gemeinde entrückt ist. Erst wenn sich der Gerichtshof gesetzt hat, dann läuft die Endzeit an. Und für mich heißt das weiter, der Gerichtshof setzt sich mit Offenbarung 1, mit dem Schauen der ganzen Visionen im Himmel durch Johannes auf Patmos. Und wir brauchen für die Endzeit eine ganze Reihe Jahre von Vorbereitung, denn die Endzeit beginnt mit Gerichten. Und in dieser Zeit muss vieles, vieles getan werden. Und deshalb glaube ich, dass die Entrückung deutlich vor der Endzeit ist. Wann, fragen Sie mich nicht, ich weiß es nicht. Aber ich meine, sie ist deutlich vor der Endzeit. Und in dieser Zeit zwischen dem Sieg der USA, dem Zerbrechen des Hornes, werden folgende Dinge passieren. Und die möchte ich Ihnen jetzt aufzählen. Und bis dann der Reiter auf dem weißen Pferd kommt. Zunächst wirtschaftlich und moralisch. Babylon wird gebaut. Das Weib Babylon und die Hure, das Weltjudentum, werden deutlich sichtbar. Die Welteinheit entwickelt sich. Weltweite wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand. Allerdings, wie Jesus sagt, Hungersnöte an verschiedenen Orten. Die Zeiten Noahs laufen an. Die Zeiten Sodoms und Gomorras laufen. Und Sie wissen, Zeiten Noah, sie aßen und tranken, sie bauten, sie freiden und sie kauften und sie verkauften. Dann das Horn des Ziegenbocks zerbricht. Der König des Nordens zeigt sich. Das Weib reitet das Tier. Religiös. Die Gemeinde ist weg oder geht irgendwann dazwischen weg. Und dann brechen die Dämme. Die sieben Gemeinden beginnen sich zu zeigen, Offenbarung 2 und 3. Und ein Thema, das bei uns völlig, ich sag mal, unter den Tisch gekehrt worden ist. Die Braut zeigt sich. Ich frage mich immer, warum das so ist. Wir sind doch der Leib des Christus, der Bräutigam, und wir reden so wenig von der Braut. Wie ich verlobt war, habe ich von meiner Braut öfters mal was geredet. Aber wir als Glieder des Bräutigams reden ganz wenig über die Braut. Aber das nur so nebenbei. Ein Evangelium für Israel wird verkündigt, nicht mehr das der Gemeinde. Und die verschiedenen Heilskörperschaften Israels werden herausgebildet. Eine weltweite Mission nach Matthäus 28 geht hin zu allen Völkern. Dann die Mission der zwei Zeugen, ein kurzes weltweites Zeugnis noch einmal. Und dann auch Matthäus 24, Vers 14, dieses Evangelium von Reich wird allen Nationen verkündigt. Der Tempel wird gebaut, Israel opfert wieder. Vielleicht wird Jerusalem noch einmal in der ersten Hälfte der Endzeit zur heiligen Stadt. Und die gottlosen Juden ziehen nach Babylon. Das möchte ich Ihnen noch vorlesen. Es ist die Geschichte von dem Weib in dem Eva, Sacharja 5, Vers 11. Dort heißt es, Sacharja 5, Vers 11, den Schluss schon von dieser Geschichte mit dem Weib und der Scheibe von Blei. Wohin fliegt der Storch mit dem Eva? Um ihm ein Haus zu bauen im Lande Sinea. Und das ist das gottlose Judentum, jenes Weib. Um ihm ein Haus zu bauen im Lande Sinea. Und ist dieses aufgerichtet, so wird das Eva auf seine Stelle niedergesetzt werden. Das heißt, das gottlose Judentum zieht
nach Babylon. So, und jetzt möchte ich das, was noch zu sagen ist, in einem versuchen, Ihnen in einem Zeitraffer darzulegen und zu bringen. Es gibt noch einen Schlussakkord. Ich habe ihn überschrieben, ein sechsfacher Schlussakkord, aber um Ihnen jetzt nicht zu lange hier einen Vortrag zu halten, möchte ich das recht kurz machen und nur das Wichtigste daraus nehmen. Der Antichrist bricht in Israel ein. Er schafft das Opfer ab. Er stellt den verwüsten Gräuel auf. Und was ganz neu ist, nach Offenbarung 13, der Antichrist lässt sich als Gott verehren. Und in dieser Zeit dann auch beginnt die große Drangsal über Israel. Die große Drangsal über Israel. Wo zunächst das orthodoxe Judentum, dann das gläubige Judentum und dann auch noch das gottlose Judentum verfolgt wird. Eine ganz kleine Erinnerung, was einmal 1898 passierte. Da hatte Kaiser Wilhelm einen Freund. Und das war der Sultan, der Türkische. Eine ganz schlimme Beziehung. Die ganzen armenischen Christen wären nicht getötet worden, wenn das Deutsche Reich eine andere Türkenpolitik gemacht hätte. Und der Pergamonaltar kommt ja auch von den Türken da unten rauf. Auf Einladung des Sultans ritt unser guter Kaiser Wilhelm II. Hoch zu Ross in Jerusalem ein. Extra wurde eine Brücke oder einen Wall für ihn gebaut. Ein arrogantes Theater eines okkult Beeinflussten. Sehr stark war Kaiser Wilhelm II. Okkult beeinflusst. Wenn dann der Antichrist sein Zelt aufstellt in Jerusalem, dann ist das Ziel Satans erreicht, sich als Gott bewundern zu lassen. Darauf hat er immer spekuliert. Jetzt hat er es erreicht, über den Antichristen. Der Antichrist, ein Mann zum Bewundern, mit aller Lüge und Wunderkraft Satans ausgerüstet, so steht es in 2. Thessalonicher Vers 2. Und jetzt holen wir noch einmal den Namen Aschkenas zurück. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, ein Mann zum staunenden Aufspringen. Und da bin ich Franz Delitzsch so dankbar. Der in einer Auslegung zu Jesaja 52, Vers 15. Und dort kommt ein einziges Mal das Wort vor, nicht aus dem Opferkult, das sonst Blutsprengen heißt. Und da wird dieses Wort auf den Messias, auf Jesus bezogen, wo es heißt, ebenso wird er, der Messias, viele Nationen in Staunen versetzen. Sie werden vor ihm aufspringen. Dort steht dieses Wort Nasa. Und dieses Wort Nasa steht in dem Namen Aschkenas. Der Träger des Antichristen, und denken wir in Offenbarung 13 und 17, die Erde verwundert sich. Wer ist dem Tiere gleich? Die auf dem Throne, die auf der Erde wohnen, werden sich verwundern. Vor dem Antichristen werden die Menschen staunend aufspringen. Und dann muss ich noch etwas sagen, dass dann der Antichrist das Weib abschüttelt, dieses Weib, das ist Babylon, die Weltherrschaft hat über die Könige der Welt, und dann wird er sie abschütteln. Und das Ganze endet dann in einer furchtbaren Judenverfolgung, das Ganze endet dann in einem großen Zug nach Babylon. Und mit diesem will ich dann gleich schließen. Sollte noch hinzufügen, so beherrscht am Ende das ganze gottlose Judentum die Welt. Über Weib und Hure, über den Antichristen, der in meinen Augen auch ein Jude ist, und über den falschen Propheten. Die eine Herrschaftslinie läuft über das hermitische Babylon, die andere, so meine ich, über das japhetitische Berlin. Und das ist eine folgerichtige biblische Situation.
eine unglaubliche, unfasslich, fast unfassliche Sache, dass auch in der bösen Weltherrschaft Juda und Israel die Führerschaft übernehmen. Es wird höchste Zeit, dass der wahre Messias kommt und sein Reich aufrichtet. Der Zug nach Babylon. Babylon wurde nie zerstört. Es steht aber in Jeremia 50 und 51, dass Babylon zerstört wird. Und dann macht sich da eine furchtbare Gesellschaft auf. Vorne dran Medien. So steht es dort in Jeremia 51. Medien wird die Führung übernehmen. Denken Sie doch an den Krieg Iran-Irak heute. Dann kommt das Land Ararat. Dort sitzen die Türken. Ararat heißt Fluch eigentlich. Dann das Königreich Mini. Das weiß ich nicht, was das ist. Und dann zieht Aschkenas mit. Und das ist der Schlussakkord jener Herrschaft, die von dem Reich ausgeht, wo der Thron Satans steht. Und jetzt läuft endgültig die Endlösung der Judenfrage. Dann macht sich noch auf Gog und Magog nach Hesekiel 38, auch wieder Japhetiden. Dann trocknet der Euphrat aus, Offenbarung 16. Und wenn das alles zusammengebracht ist, dann werden die Bärenfüße des Schreckenstieres zum Schluss alles mit seinen Füßen zertreten. Und dann bringt Jesus sie alle in das Gericht im Tale Josaphat. Ich schließe mit einem positiven Ausblick. Hesekiel 38, Vers 23 steht: Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Wie wird es sein, wenn einmal Aschkenas, ich wiederhole deutlich, Deutschland staunend aufspringt vor dem, der auch für ihn gestorben ist? Erinnern wir uns an Jesaja 52, Vers 15. Man springt staunend vor Jesus auf und verschließt den Mund. So wird es heute, so wie es heute schon in Aschkenas, in Deutschland, viele tun dürfen. Und wo Gott viel Gericht hineinlegt, dort legt er auch großes Heil hinein. So bei Israel und so bei uns. Ich darf Ihnen das auch noch sagen. Im ganzen Mittelalter war der deutsche Kaiser der Schützer des Papstes, damit auch des Christentums, wenn auch das Papsttum viel, viel, viel Blut an den Fingern hat. Dann kam ein Martin Luther. Das müssen wir einfach sehen, die kleine Gemeinde, um die geht es heute. Dann kam der Pietismus. Und Sie werden jetzt nicht lachen, wenn ich das sage. Und auch wir von der CA La Hö, die wir hier sitzen. Wer hat dieses große Evangelium je gehört in der Welt in den letzten Jahren? Gott hat es uns gegeben, wenigen armseligen Tropfen. Wenn wir nicht etwas über Aals Versöhnung wüssten, über Wiederherstellung und Einsetzung in den früheren Stand, wäre Prophetie ein grausames Spiel. Wie könnte Gott sonst Jahrtausende vorher über Völker prophezeien und es zulassen, dass ihre Finsternis sie benützt für all die bösen Dinge in der Welt, denn auch wir sind Benützte. Er wird sich anschließend aller erbarmen. Wir können nur schließen mit Römer 11. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Damit bin ich am Ende. Ich hoffe, wenn ich Sie nicht gar zu sehr schockiert habe, dass ich Ihnen vielleicht ein bisschen Anregung gegeben habe, weiter zu denken und zu forschen.